Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Katechismus-Sendung, sagt Ihnen Doris Frei. Schön, dass Sie alle mit dabei sind. Wir betrachten heute wieder mit Pfarrer Andreas Fuchs aus Lenzerheide dieses große Kapitel, den großen Abschnitt im Katechismus der katholischen Kirche, in dem es um das Glaubensbekenntnis geht. Grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs.
Grüß Gott, Frau Frei.
Wir haben das große zweite Kapitel, ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, bereits angefangen, sind dort beim Absatz 3, die Mysterien des Lebens Christi, und blicken heute dann ein weiteres Mal auf die Mysterien des öffentlichen Lebens Jesu. Herr Pfarrer Fuchs, wo sind wir da stehen geblieben?
Ja, wir sind da mitten im Reich Gottes stehen geblieben, und zwar bei den Schlüsseln des Reiches Gottes. Das heißt, letztes Mal haben wir noch die ersten beiden Punkte dieses Absatzes gemacht, wo es darum geht, dass Jesus eine Kirche, eine Gemeinschaft gründet und dass er diese Gemeinschaft auf Petrus gründet, dass seine Kirche eben auf Petrus und die Nachfolger des Petrus auf den Papst gegründet ist und dass er ihm eben die Schlüssel des Himmelreichs übergeben hat.
Und genau an diesem Punkt, liebe Zuhörer, möchten wir jetzt gleich anschließen. Sie finden den Punkt 553, mit dem es jetzt bei uns weitergeht, auf der Seite 172 im Katechismus der katholischen Kirche. In diesem Punkt 553 heißt es: Jesus hat Petrus eine besondere Autorität anvertraut. Im Matthäus-Evangelium heißt es: Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Die Schlüsselgewalt bedeutet die Vollmacht, das Haus Gottes, die Kirche, zu leiten. Jesus, der gute Hirt, hat diesen Auftrag nach seiner Auferstehung bestätigt, wenn er sagt: Weide meine Schafe. Die Gewalt zu binden und zu lösen besagt die Vollmacht, in der Kirche von Sünden loszusprechen, Lehrurteile zu fällen und disziplinarische Entscheide zu treffen. Jesus hat der Kirche diese Autorität durch den Dienst der Apostel und insbesondere des Petrus anvertraut, dem er als einzigem die Schlüssel des Himmelreiches ausdrücklich übergeben hat.
Wir alle wissen von unserer eigenen Erfahrung her, ohne Schlüssel kommt man im Normalfall nicht in ein Haus. Es sei denn, man verschafft sich anders wie Zugang zum Haus. Dann ist man aber kaum der Besitzer, und wenn man dann auf den Besitzer trifft, auch kaum wohl empfangen. Das heißt eben, wir sollen nicht Diebe sein, sondern wir sollen eben gute Kinder Gottes sein, die durch den normalen Weg zur Kirche gelangen, ins Himmelreich gelangen. Nun, diese Schlüssel des Himmelreiches wurden Petrus anvertraut, ausdrücklich Petrus anvertraut, wie es hier auch heißt. Und wichtig ist auch für uns, dass wir eben die richtigen Schlüssel haben. Es gibt immer wieder Menschen, die das Gefühl haben, sie könnten diesen Schlüssel ein bisschen anpassen, ein bisschen bequemer machen. Wenn wir nämlich im Wappen des Heiligen Vaters oder im päpstlichen Wappen, jetzt nicht vom aktuellen Heiligen Vater, aber sonst eben diese beiden Schlüssel des Papstes betrachten, dann sehen wir, dass dort ein Kreuz darin ist, oder besser gesagt, es ist so ausgestanzt, also das Kreuz, das wir eben tragen müssen, damit der Schlüssel nachher passt. Und wie wir auch dann im nächsten Punkt sehen werden, bei der Verklärung, das auch mit dem Leiden zu tun hat, uns Menschen passt das Leiden im Normalfall nicht besonders. Das heißt, wir würden diese Schlüssel lieber ein wenig abändern. Aber das Problem ist, das wissen wir selber, wenn wir unsere eigenen Hausschlüssel ein wenig abändern, dann passen sie einfach nicht mehr, dann geht das einfach nicht mehr, dann sind die Schlüssel eben wertlos. Deshalb ist es wichtig, dass wir wirklich eben die richtigen Schlüssel haben, das heißt eben den richtigen, wahren Glauben, den Glauben, den Petrus uns schenkt, oder anders gesagt, den Christus uns durch Petrus schenkt. Nun, diese Schlüssel sind mit der Gewalt verbunden, zu binden und zu lösen. Und es werden hier drei Dinge aufgezählt, was das bedeutet. Einerseits von Sünden loszusprechen, das heißt, die Sünden binden uns eben, die Sünden verbinden uns nicht mit dem Reich Gottes, sondern mit dem Reich des Feindes Gottes, mit dem Reich Satans. Und die Lossprechung eben spricht uns los, bindet uns los von dieser Verstrickung in das Böse, in die Sünde und macht uns frei für Gott, macht uns eben frei für das Reich Gottes, gibt uns die richtigen Schlüssel wieder in die Hand, macht uns das Tor des Himmels wieder offen. Dann das Zweite, was binden und lösen heißt, Lehrurteile fällen. Das heißt eben all das, was der Glaube und die Moral betrifft, also das, was wir glauben sollen, was Jesus uns als unser Glaube uns geschenkt hat und all das, was unser Leben betrifft, wie man richtig leben soll, damit eben dieses Tor des Himmels dann am Ende unseres Lebens auch wirklich offen steht, das ist in der Schlüsselgewalt, in der Gewalt dieses Binden und Lösens dem Petrus anvertraut. Wenn Petrus bindet oder löst, eben uns für etwas verpflichtet oder diese Verpflichtung auflöst, dann sind wir daran gehalten. Das steht dem Petrus zu. Das ist die Aufgabe des Petrus, uns im Glauben zu stärken, uns auch in der Moral, in unserem sittlichen Verhalten, in unserem Leben die konkreten Weisungen zu geben, wie wir uns verhalten sollen, dass wir wirklich im Willen Gottes sein können. Denn viele Dinge müssen heute auch im guten Sinn aktualisiert werden. Vor 1000 Jahren gab es zum Beispiel all diese Fragen der Bioethik noch nicht. Also das ist zum Beispiel die Fortpflanzungsmedizin all die Fragen auch beim Lebensende. Darf man eine Maschine abstellen oder nicht? All diese Fragen gab es vor 1000 Jahren noch nicht, weil man einfach diese Möglichkeiten nicht hatte. Und Jesus wusste das, dass die Menschheit sich eben auch weiterentwickelt, dass es neue Probleme gibt. Und deshalb hat er uns sein Lehramt hinterlassen, eben unter der Leitung des Heiligen Vaters, der uns sagt, wie wir uns verhalten sollen, damit wir in der Liebe Gottes, im Willen Gottes bleiben können. Und schlussendlich bedeutet diese Gewalt zu binden und zu lösen auch, dass disziplinarische Entscheide vom Heiligen Vater getroffen werden können. Das sind eben Dinge, die Disziplin in der Kirche betreffen. Das bedeutet, wenn jemand, dem es anvertraut ist, im Namen der Kirche zu lehren zum Beispiel, wenn er eben nicht mehr im Namen der Kirche lehrt, sondern eben wenn er eigene Dinge sagt, die nicht der Lehre der Kirche entsprechen, dann wird ihm zum Beispiel diese Lehrerlaubnis entzogen oder wird ihm verboten, das Priesteramt auszuüben oder sogar die höchste Strafe, die sogenannte Exkommunikation, da wird ihm verboten, die Sakramente zu spenden, wenn er Priester ist, oder auch sogar die Sakramente zu empfangen. Er ist damit nicht aus der Gemeinschaft der Kirche ausgeschlossen, aber er ist damit vom Sakramentenempfang ausgeschlossen. Und wenn jemand wirklich gläubig ist, dann ist er sich bewusst, was für eine harte und schwere Strafe das für ihn ist. Dann möchte er wirklich wieder in die volle Gemeinschaft der Kirche eingegliedert werden, dann wird er sicher alles tun, damit eben der Heilige Vater wieder diese Beugestrafe, diese Exkommunikation auflöst, eben wieder löst, damit sie auch im Himmel gelöst ist. Wichtig vielleicht auch noch, dass wir sehen, diese Strafen, die sind nicht einfach so, weil es so schön wäre für die Kirche, wenn sie Strafen erteilen kann. Sie tut das sicher nicht aus Freude, sondern sie tut das, wenn alle anderen Mittel nicht mehr gegriffen haben. Und sie tut es, um den Personen, die die Strafe betreffen, eben zu helfen, wieder auf den guten Weg zurückzukommen, um ihnen vielleicht auch eine Denkpause zu ermöglichen, dass sie sich bewusst werden, was sie da tun oder getan haben, damit sie wieder umkehren, damit sie auf den rechten Weg kommen. Also eben die Kirche ist eine gute Mutter und unsere Mutter oder unser Vater hat uns bestimmt auch eine Strafe ab und zu gegeben, wenn wir eben nicht auf dem rechten Weg geblieben sind, damit wir wieder zur Einsicht kommen. Und bestimmt können auch wir sagen, ja, es war gut, hat meine Mutter oder mein Vater mir oftmals eine Strafe gegeben, damit ich weiß, was gut ist, was nicht gut ist, was ich machen darf und nicht machen darf. Und so ist eben auch die Mutter eine gute, gütige, auch die Kirche eine gütige Mutter, die uns erziehen will, die uns zum rechten Leben anweisen will, eben damit wir wirklich auch das Himmelreich erben. Nun, wenn wir das sehen, eben was das bedeutet, diese Gewalt zu binden und zu lösen, dann können wir vielleicht auch ein bisschen erschauern vor dieser Größe der Aufgabe, vor dieser Vollmacht, die Christus Petrus anvertraut hat, auch diese enorme Verantwortung, die der Heilige Vater hat, eine Verantwortung für die gesamte Kirche. Und eben nicht nur für die aktuelle Kirche, die hier auf Erden ist, die rund 1 Milliarde Gläubige, sondern eben auch für die gesamte Kirche, für alle 3 Stände der Kirche der Verstorbenen, wie auch der Verstorbenen, die noch im Fegfeuer sind und der Verstorbenen, die eben schon in der Herrlichkeit sind, die Heiligen. Er stellt eben auch die Heiligkeit fest und spricht so gewisse Personen heilig. Also auch hier sehen wir diese Verbundenheit der gesamten Kirche. Und wenn wir diese Verantwortung bedenken, dann müssen wir bestimmt sagen, ja, der Heilige Vater hat auch mein Gebet verdient. Ich möchte auch, und so beten wir auch immer wieder in der Meinung des Heiligen Vaters, ich möchte für den Heiligen Vater beten, dass er diese enorme Verantwortung wirklich gut tragen kann, gut wahrnehmen kann, damit wir eben auch diese Gewissheit haben, wir sind auf dem richtigen Weg. Und wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, dann gibt es eben zum guten Glück mehr Heilige als menschlich gesehen einige, die dieser Verantwortung vielleicht nicht gut nachgekommen sind. Die werden natürlich von der Weltgeschichte immer wieder zitiert, aber es sind nur sehr wenige. Und es sind sehr, sehr viele wirklich heilige Päpste, heilige Väter, die die Gläubigen ebenso auf ihrem Weg gut begleitet haben.
Somit kommen wir zum nächsten Mysterium des öffentlichen Lebens Jesu, das wir gemeinsam betrachten. Es ist überschrieben mit einer Vorahnung des Reiches, die Verklärung. Wenn Sie erst jetzt eingeschaltet haben, wir sind beim Punkt 554 auf der Seite 173 im Katechismus. Dort heißt es: Von dem Tag an, an dem Petrus bekannt hatte, dass Jesus der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes ist, begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und vieles erleiden. Er werde getötet werden, aber am dritten Tage werde er auferstehen. Petrus weist diese Ankündigung zurück, auch die anderen können sie nicht begreifen. In diesem Zusammenhang steht das geheimnisvolle Geschehen der Verklärung Jesu auf einem hohen Berg vor 3 von ihm auserwählten Zeugen, Petrus, Jakobus und Johannes. Das Antlitz und die Kleider Jesu werden strahlend hell. Mose und Elia erscheinen und sprechen von seinem Ende, das sich in Jerusalem erfüllen sollte. Eine Wolke überschattet sie und eine Stimme vom Himmel sagt: Das ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören.
Ja, hier in diesem Kapitel über die Verklärung hat es wie bei der Taufe und bei der Versuchung Jesu wiederum drei Punkte. Nämlich zuerst wird beschrieben, was sich ereignet hat in diesem Punkt, den wir gehört haben. Nachher kommt im nächsten Punkt dann die Heilsbedeutung für Jesus und schlussendlich auch die Bedeutung für uns. Nun, in diesem Punkt wird eben beschrieben, was da passiert. Und eines, der erste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, dass Petrus das Leiden Christi zurückweist. Wir hören eben auch, oder wie wir vorhin gesehen haben, Jesus sagt, nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, dass ich der Messias, der Christus bin, sondern mein Vater im Himmel. Selig bist du, Simon Petrus. Und ein paar Zeilen nachher heißt es, weg mit dir, Satan. Also ein Unterschied, wie er größer kaum sein könnte. Zuerst wird Petrus selig gepriesen und nachher wird er Satan genannt. Warum? Weil er eben noch nicht im Klaren war, was denn der Messias, der Christus eigentlich ist. Jesus erklärt es nachher, eben der Messias, der Christus ist der, der verworfen werden soll, der leiden muss, der sterben wird, aber am dritten Tage auferstehen. Und Petrus sagt dann, nein, das darf nicht geschehen, das soll nicht geschehen. Er möchte ihn davon abhalten, zu leiden. Und deshalb wird er dann eben Satan genannt. Du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern das, was die Menschen wollen. Eben wir Menschen wollen oftmals eher den bequemen Weg gehen. Wir möchten das Leiden nicht, es gefällt uns nicht, aber damit stehen wir nicht auf der Seite Christi. Damit trennen wir uns von ihm, denn Christus hat als seinen Weg den Leidensweg ernannt, den Weg des Verzichtes, der Buße, der Umkehr. Und so müssen auch wir, so wie Jesus, das Kreuz auf uns nehmen und gut tragen. Es ist, wie uns das zeigt, nicht einfach, das Leiden richtig zu verstehen, das Leiden gut zu verstehen. Denn Petrus, eben der zuerst selig gepriesen wird, der eine Erkenntnis Christi hatte, die sogar weiterging als die anderen oder der das bekannt hat, auch er hat nicht genau verstanden, was Christus damit sagen wollte. Auch er hat nicht verstanden, dass das Leiden schlussendlich zur Auferstehung führt. Aber Jesus kommt eben auch Petrus entgegen, indem er zeigt, wohin das Leiden führt. Er möchte Petrus, Jakobus und Johannes, die auserwählten Zeugen, unterweisen, dass das Leiden nicht das Ziel in sich hat, dass das Leiden nicht das letzte Wort hat, sondern dass das Leiden zur Auferstehung führt. Oder wie man auch in der Theologie sagt, per crucem ad lucem, das heißt durch das Kreuz zum Licht. Deshalb strahlen ja auch die Kleider Jesu, deshalb wird er verklärt, wird er ganz hell, eben strahlend weiß. Das heißt, Jesus möchte damit zeigen, dass Leiden läutert, wäscht und reinigt, dass Leiden erhöht. So wie bei der Musik, wenn es Kreuzchen hat, dann wird der Ton höher gespielt. Also das Leiden, das Kreuz erniedrigt nicht, sondern wenn wir es mit Christus zusammentragen, dann erhöht es. Wir feiern ja am 14. September auch das Fest Christi Kreuz Erhöhung. Also es ist nicht etwas, das uns niederschmettert, das uns kaputt machen will, ganz im Gegenteil. Aber wichtig ist auch, dass das Leiden mit Gott zusammengetragen wird. Denn die Verklärung geschieht, währenddem Jesus betet. Das bedeutet, ohne die Hilfe Gottes geht es nicht. Ohne Gott bleibt das Leiden wirklich eine negative Erfahrung, bleibt das Leiden etwas, das uns auch niederdrücken kann, das uns nicht erhebt. Nun dann ist auch im Text die Rede von Mose und Elia. Warum gerade Mose und Elia? Warum erscheinen die gerade und nicht irgend zwei oder drei oder andere Personen des Alten Testamentes? Mose steht für das Gesetz. Mose wurden die 10 Gebote gegeben, also das Gesetz Gottes gegeben. Und Elia wird gesehen als der Prophet. Das heißt, schon im Alten Testament wird bezeugt, dass der Messias leiden wird. So heißt es auch in der Präfation vom Fest der Verklärung Christi. Eben das Gesetz und die Propheten Mose und Elia bezeugen, dass der Messias, der Christus, leiden wird. Und auch Jesus sagt den Emmaus-Jüngern, die sich da so verirrt haben, wusstet ihr denn nicht, dass der Messias leiden muss? Er musste leiden. Also er sagt ihnen eigentlich, was seid ihr so verwundert? Was seid ihr so erstaunt? Warum nehmt ihr Anstoß daran, dass Christus gestorben ist? Das sagen ja schon die Propheten, das sagt schon das Alte Testament. Gerade deswegen ist ja Christus gekommen, um uns von den Sünden zu erlösen. Und das sollte durch das Leiden geschehen. Also wir sollen uns nicht wundern, wir sollen nicht Anstoß daran nehmen. Und dann, nachher bei der Verklärung, spricht der Vater, ist eine Stimme vom Himmel zu hören, das ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Das haben wir schon bei der Taufe auch gehört. Bei der Taufe erklang auch die Stimme aus dem Himmel, das ist mein geliebter Sohn. Das heißt, Jesus soll die Sünden sühnen, er ist gekommen, um die Gerechtigkeit zu erfüllen. Bei der Taufe ist vorausblickend gesagt, bei der Verklärung wird es nochmals bestätigt und am Kreuz erfüllt er dann wirklich diese Gerechtigkeit Gottes.
Für einen Augenblick lässt Jesus seine göttliche Herrlichkeit aufleuchten und bestätigt so das Bekenntnis des Petrus. Er zeigt auch, dass er, um in seine Herrlichkeit zu gelangen, in Jerusalem den Tod am Kreuz erleiden muss. Mose und Elia hatten auf dem Berg die Herrlichkeit Gottes gesehen. Das Gesetz und die Propheten hatten die Leiden des Messias angekündigt. Die Passion Jesu ist der Wille des Vaters. Der Sohn handelt als Gottesknecht. Die Wolke ist ein Zeichen der Gegenwart des Heiligen Geistes. Die ganze Dreifaltigkeit erschien: der Vater in der Stimme, der Sohn als Mensch, der Heilige Geist in der leuchtenden Wolke, so sagt Thomas von Aquin. Und in der byzantinischen Liturgie heißt es dann, du wurdest auf dem Berg verklärt und soweit sie dazu fähig waren, schauten deine Jünger deine Herrlichkeit, Christus Gott, damit sie, wenn sie dich gekreuzigt sehen werden, begreifen, dass dein Leiden freiwillig war und damit sie der Welt verkünden, dass du wirklich der Abglanz des Vaters bist.
Hier haben wir die Heilsbedeutung für Christus. Ich habe sie schon ein wenig vorweggenommen vorhin bei der Besprechung des letzten Punktes. Ich möchte nur nochmals das Wichtigste wiederholen oder neu ein bisschen anders sagen. Wir haben eben hier nochmals bestätigt, dass alles soll dazu dienen, alles bezeugen, eben durch das Kreuz zum Licht, per crucem ad lucem. Das heißt, durch das Kreuz gelangen wir zur Auferstehung. Ohne Tod gibt es keine Auferstehung und ohne Kreuz gibt es auch kein Heil. Und das bezeugen eben Mose und Elia, das Gesetz und die Propheten, das bezeugen auch der Vater und der Heilige Geist. Und sie bezeugen es für uns. Sie möchten uns sagen, dass wir keinen Anstoß daran nehmen, dass wir den Mut nicht verlieren, wenn wir Jesus gekreuzigt sehen, wenn wir ihn in seiner Schwäche sehen, wenn wir selber vom Leiden getroffen werden, wenn auch wir leiden, dann sollen wir eben uns auf das Ziel des Leidens hin ausrichten. Das heißt, dann sollen wir daran denken, dass das Leiden eben nicht einfach in den Abgrund führt, sondern dass das Leiden mit Christus zu ihm führt, zu Herrlichkeit führt, dass das Leiden so auch heilbringend sein kann.
Am Beginn des öffentlichen Lebens steht die Taufe, am Beginn des Pascha die Verklärung. Bei der Taufe Jesu wurde das Geheimnis der ersten Neugeburt kundgetan, unsere Taufe. Die Verklärung ist das Sakrament der zweiten Wiedergeburt, unserer Auferstehung, wie Thomas von Aquin sagt. Schon jetzt haben wir an der Auferstehung des Herrn Anteil durch den Heiligen Geist, der in den Sakramenten der Kirche des Leibes Christi wirkt. Die Verklärung gibt uns eine Vorahnung der Wiederkunft Christi in Herrlichkeit, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes. Sie sagt uns aber auch, dass wir durch viele Drangsale in das Reich Gottes gelangen müssen. Augustinus sagt dazu, das hatte Petrus noch nicht begriffen, als er mit Christus auf dem Berge zu leben wünschte. Er hat dir, Petrus, das für die Zeit nach seinem Tod vorbehalten. Jetzt aber, sagt er selbst, steige hinab, um auf Erden dich abzumühen, auf Erden zu dienen, auf Erden verachtet, gekreuzigt zu werden. Das Leben steigt hinab, um sich töten zu lassen. Das Brot steigt hinab, um zu hungern. Der Weg steigt hinab, um auf dem Wege müde zu werden. Die Quelle steigt hinab, um zu dürsten. Und du weigerst dich, dich abzumühen?
Ja, in diesem Punkt ist die Bedeutung für uns. Dabei wird die Taufe und die Verklärung ein wenig miteinander verglichen. Die Taufe Christi war der Beginn seines öffentlichen Lebens. Die Verklärung Christi ist der Beginn seines Pascha, das heißt der Beginn seines Leidens, seiner Auferstehung. Dann ist die Taufe auch unsere Neugeburt oder der ersten Neugeburt, der ersten Wiedergeburt. Und die Verklärung ist die zweite Neugeburt durch die Auferstehung. Und so erhalten wir bereits jetzt Anteil an der Auferstehung durch die Sakramente. In den Sakramenten dürfen wir ja Jesus begegnen, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Am schönsten eben in der Taufe oder wenn wir immer wieder beichten dürfen, wenn wir die heilige Kommunion empfangen dürfen. Da begegnen wir Christus am erhabensten, am eindrücklichsten, am dichtesten in der heiligen Kommunion, wo wir den gekreuzigten und auferstandenen Christus in unser Herz aufnehmen dürfen. Das heißt, es gibt die Verklärung, gibt uns schon eine Vorahnung, eine Vorfreude, wie es dann einmal auf ewig sein wird. Sie macht uns deshalb auch Mut und gibt uns Hoffnung im Leiden, dass das nicht eben für ewig ist. Oftmals haben wir ja das Gefühl, ja, hört denn das nie auf oder endet mein Leiden nie? Und wenn wir auf die Verklärung schauen, dann wissen wir, gut, vielleicht habe ich Tage, Wochen, Monate, Jahre zu leiden, aber eigentlich im Vergleich zur Ewigkeit ist das eben wie nichts. Der heilige Paulus sagt auch, was sind schon unsere Leiden im Vergleich zur Herrlichkeit, die wir dann einmal empfangen sollen? Dann sollten wir doch gerne leiden. Oder der heilige Pfarrer von Ars sagt auch, wenn wir Christen wüssten, was das Kreuz eigentlich bedeutet, welchen Ruhm es bringt, welche Gnaden, welche Verdienste es bringt, dann würden die Christen sich gegenseitig die Kreuze rauben und aus den Händen reißen. Aber eben, das sind die Heiligen, die haben das gut verstanden. Wir verstehen das oftmals nicht so gut. Wir haben oftmals leider nicht so eine große Liebe und wir jammern und klagen und murren oftmals, auch wenn wir nur ein kleines Kreuz zu tragen haben. Aber dennoch, auch dann, wenn wir vielleicht eben verzagen wegen nur einem kleinen Kreuz, schauen wir doch auf den verklärten Christus und denken daran, das Kreuz ist nicht ewig. Nur nachher die Herrlichkeit im Himmel, die ist dann ewig und zu der sind wir berufen und die sollen wir mit ganzer Kraft anstreben, damit wir sie auch wirklich erreichen. Und der Text des Augustinus, den wir gehört haben, der sagt eigentlich eben alles und ist sehr schön, wenn er am Schluss auch sagt, du weigerst dich abzumühen. Denn wenn wir auf Christus schauen, was er alles gelitten hat, was er alles für uns getan hat, was er für uns auf sich genommen hat, und dann sagen, ja, aber ich möchte lieber ein bequemes Leben führen. Ich möchte lieber keine Leiden haben. Ich möchte lieber alles schön in Ruhe und in Ordnung haben. Dann sagt Jesus uns auch, ja, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und das jeden Tag und mir so nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Jesus möchte nicht ein Wohlfahrtschristentum, ein bequemes Christentum, das sich anpasst und das die Freuden der Welt genießt, sondern Jesus möchte, dass jene, die ihn wirklich lieben, ihn eben gerade durchs Kreuz lieben, dass sie zusammen mit ihm leiden, um, wie Paulus sagt, auch zusammen mit ihm verherrlicht zu werden.
Herr Pfarrer Fuchs, das heißt jetzt aber nicht, dass wir uns jedes Kreuz krallen sollten als Christen, sondern dass wir einfach das, was uns auferlegt ist, das sollen wir geduldig tragen. Wir dürfen aber auch die Freuden, die damit verbunden sind, sozusagen genießen und auch leben.
Ja, sicher. Nur ist natürlich so, eben wenn man auch dem Pfarrer von Ars Glauben schenkt und vielen, vielen anderen Heiligen, wenn man mal das Kreuz aus Liebe zu Jesus wirklich umarmt hat, wirklich gut trägt und auch gemerkt hat, welche Früchte das Kreuz bringt, dann gibt man das nicht so schnell wieder aus den Händen. Dann geht man eben auf die Suche, aber nicht im krankhaften Sinn. Man muss sich nicht selber Leiden zufügen. Das ist im Normalfall nicht nötig, denn Gott schenkt auch, oder wenn er sieht, dass jemand das Kreuz wirklich aus Liebe zu ihm gerne trägt, dann schaut er schon, dass er uns noch mehr schenken kann, wenn wir das gerne möchten. Also die Heiligen selber sagen, auch vor allem jene, die viel gelitten haben, Pater Pio, Pfarrer von Ars und so weiter, sagen auch, man darf den lieben Gott, man soll ihn eigentlich nicht um Leiden bitten, das wäre anmaßend, denn er schenkt uns die Kraft, das Kreuz zu tragen. Ohne ihn brechen wir unter dem Kreuz zusammen. Deshalb sollen wir einfach das, was er uns jeden Tag auflegt, sollen wir gerne tragen. Und darin eben die Freude auch entdecken, Jesus wirklich etwas schenken zu können, Jesus wirklich zeigen zu können, schau Jesus, das nehme ich aus Liebe zu dir auf, schau eben, das ist meine Liebe zu dir. Wenn ich dich nicht wirklich lieben würde, dann würde ich das nicht tun. Mhm. Und so eben, so wächst auch mit der Zeit die Freude, aber eben nicht eine falsche Freude, sondern wirklich eine tiefe Freude, eine tief innerliche Freude, Jesus die Liebe zu zeigen, etwas für die Brüder und Schwestern tun zu können.
Mhm. Also so viel zur Vorahnung des Reiches in der Verklärung Christi auf dem Berg Tabor. Weiter geht's mit dem Weg Jesu hinauf nach Jerusalem. Katechismus-Sendung bei Radio Horeb gemeinsam mit Pfarrer Andreas Fuchs aus Linzerheide in der Schweiz betrachten wir heute wieder das Glaubensbekenntnis und darin ganz besonders die Mysterien des öffentlichen Lebens Jesu. Weiter geht es mit dem Punkt 557. Jesus geht hinauf nach Jerusalem. Als die Zeit herankam, in der er in den Himmel aufgenommen werden sollte, entschloss sich Jesus, nach Jerusalem zu gehen. So berichtet uns der Evangelist Lukas. Durch diesen Entschluss deutete Jesus an, dass er bereit zum Sterben nach Jerusalem hinaufging. Dreimal hatte er sein Leiden und seine Auferstehung angekündigt. Als er sich Jerusalem näherte, sagte er: Ein Prophet darf nirgendwo anders als in Jerusalem umkommen.
Jesus ist sich bewusst, was ihn erwartet, wenn er nach Jerusalem geht. Er geht nicht einfach per Zufall hin und wird dann überrascht, was die Leute mit ihm machen, sondern er ist sich ganz klar bewusst und er entschloss sich, nach Jerusalem zu gehen, heißt es eben. Er hat das ganz freiwillig auf sich genommen. Er hat Ja dazu gesagt. Das heißt, wie es auch im zweiten Hochgebet heißt, aus freiem Willen hat er sich dem Leiden unterworfen. Er hat das nicht einfach eben so auf sich genommen, weil es halt nicht anders ging oder weil er sich nicht wehren konnte oder sonst aus einem Grund, sondern er geht ganz bewusst nach Jerusalem, um dort sein Leben für uns hinzugeben.
Jesus erinnert an das Martyrium der Propheten, die in Jerusalem umgebracht worden waren. Dennoch fordert er Jerusalem beharrlich auf, sich um ihn zu sammeln, wenn er sagt: Wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt, aber ihr habt mich nicht gewollt. Als Jerusalem in Sicht ist, weint er über die Stadt und äußert noch einmal seine tiefste Sehnsucht. Wenn doch auch du an diesem Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringt, jetzt aber bleibt es vor deinen Augen verborgen.
Ja, das sind einige der traurigsten Stellen, könnte man sagen, die wir soeben gehört haben. Jesus möchte nur das Beste, er möchte das Heil und die Menschen verhärten sich. Ihr aber habt nicht gewollt. Und Jesus tut das so leid, schmerzt das so sehr, dass er sogar über die Stadt Jerusalem weint, über die Menschen weint, weil er eben das Beste für sie möchte und sie sagen nein, sie sind verhärtet und verstockt. Und darin sehen wir aber auch, welche große Liebe Jesus zu uns haben muss, denn für jeden trägt er ja das Kreuz, für jeden Einzelnen und jedem von uns bietet er sein Heil an und ist sicher auch über jeden Einzelnen von uns so traurig, dass er weint, wenn er sieht, dass wir Menschen verhärtet sind, wenn wir Nein sagen, immer und immer wieder Nein sagen, auf seine Einladung hin, uns zu bekehren, auf ihn hin unser Leben auszurichten. Es ist sicher eben ein großer Schmerz, aber umso größer ist auch die Freude, wie Jesus sagt, wenn ein Sünder sich bekehrt und umkehrt und dann eben wirklich neu wird und das Leben ganz auf ihn hin ausrichtet.
Als letzten Punkt in diesen Mysterien des öffentlichen Lebens Jesu betrachten wir den messianischen Einzug in Jerusalem. Der Katechismus sagt darüber: Wie wird Jerusalem seinen Messias aufnehmen? Jesus hatte sich den Bestrebungen des Volkes, ihn zum König zu machen, stets entzogen. Jetzt wählt er den Zeitpunkt und trifft Vorkehrungen für seinen messianischen Einzug in die Stadt seines Vaters David. Er wird umjubelt als der Sohn Davids, als der, der das Heil bringt. Hosanna bedeutet Rette, gib Heil. Nun aber zieht der König der Herrlichkeit auf einem Esel reitend in seine Stadt ein. Er gewinnt die Tochter Zion, das Sinnbild seiner Kirche, nicht durch List und Gewalt für sich, sondern durch Demut, die für die Wahrheit Zeugnis ablegt. Deshalb bilden an diesem Tag die Kinder sein Reich und auch die Armen Gottes, die ihm so zurufen, wie ihn die Engel den Hirten verkündet haben. Ihr Zuruf, gesegnet sei, der kommt im Namen des Herrn, ist von der Kirche in das Sanctus der Eucharistiefeier aufgenommen worden, um das Gedächtnis an das Pascha des Herrn zu eröffnen.
Ich möchte hier drei Dinge erwähnen. Zuerst der Esel. Der Esel steht ja bei uns in Sprachgebrauch nicht gerade hoch. Wir nennen jemanden nicht einen Esel, um ihm ein Kompliment zu machen. Aber interessant ist, dass in der Bibel der Esel eben gar nicht so schlecht wegkommt. Ganz im Gegenteil. Der Esel trägt den Messias. Er reitet auf einen Messias und der Esel ist zusammen mit dem Ochsen an der Krippe. Warum ist das so? Ich möchte eine kleine Geschichte, die ich gefunden habe, Ihnen vortragen. Warum gerade der Ochs und der Esel bei der Krippe da sind? Warum Jesus gerade auf einem Esel nach Jerusalem einzieht? Als Josef mit Maria auf dem Weg nach Bethlehem war, rief ein Engel die Tiere heimlich zusammen, um einige auszuwählen, der heiligen Familie im Stall zu helfen. Als erster meldete sich natürlich der Löwe. Nur ein König ist würdig, dem Herrn der Welt zu dienen, brüllte er. Ich werde jeden zerreißen, der dem Kind zu nahe kommt. Du bist mir zu grimmig, sagte der Engel. Darauf schlich sich der Fuchs näher. Mit unschuldiger Miene meinte er, ich werde sie gut versorgen. Für das Gotteskind besorge ich den süßesten Honig und für die Wöchnerin stehle ich jeden Morgen ein Huhn. Du bist mir zu verschlagen, sagte der Engel. Da stelzte der Pfau heran. Rauschend entfaltete er sein Rad und glänzte in seinem Gefieder. Ich will den armseligen Schafstall köstlicher schmücken als Salomon seinen Tempel. Du bist mir zu eitel, sagte der Engel. Es kamen noch viele und priesen ihre Künste an, vergeblich. Zuletzt blickte der ernste Engel noch einmal suchend um sich und sah Ochs und Esel draußen auf dem Felde dem Bauern dienen. Der Engel rief auch sie heran. Was habt ihr anzubieten? Nichts, sagte der Esel und klappte traurig die Ohren herunter. Wir haben nichts gelernt, außer Demut und Geduld. Denn alles andere hat uns immer noch mehr Prügel eingetragen. Und der Ochs warf schüchtern ein. Aber vielleicht können wir dann und wann mit den Schwänzen die Fliegen verscheuchen. Da sagte der Engel, ihr seid die Richtigen. Soweit diese Geschichte, die uns eben zeigt, Ochs und Esel sind ein Bild der Demut, der Geduld. Sie haben das gelernt und so dürfen auch wir, eben wenn wir vielleicht auch ab und zu als Esel tituliert werden, daran denken, Demut und Geduld ist eben auch eine Tugend des Esels. Und so wurden sie auserwählt, beim Jesuskind in der Krippe zu sein. So wurde der Esel ausgewählt, sogar Jesus zu tragen und nach Jerusalem zu bringen. Und so eben zeigt Jesus, er kommt mit Demut. Er zeigt das auch gegen außen. Er kommt mit Demut, nicht mit Gewalt oder List, wie es hier heißt, oder mit sonst irgendetwas, sondern er kommt demütig und klopft an die Tür unseres Herzens, aber aufmachen müssen wir selber. Das ist auch im zweiten Punkt, den ich ansprechen möchte, hier der Fall, die Kinder. Die Kinder, Jesus ist ein Kind geworden, dass wir keine Angst vor ihm haben. Eben wenn ein Kind an die Tür unseres Herzens klopft oder an die Tür unseres Hauses klopft, dann werfen wir nicht sogleich die Tür wieder ins Schloss. Dann sind wir viel, viel eher geneigt, aufzutun, weil vor einem kleinen Kind, vor einem Säugling, wir keine Angst haben, sondern eben unser Herz im Normalfall weich wird und wir bereit sind, es aufzunehmen. Und der dritte Punkt, die Liturgie, das Gloria und das Sanctus sind in jeder Sonntagsmesse im Jahreskreis vorhanden. Das Gloria haben die Engel gesungen am Weihnachtsfest. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen, die guten Willen sind. Auch das Sanctus ist ein Engelsgesang, den wir schon im Alten Testament finden. Eben das Sanctus, das dreimal heilig, das die Engel rufen. Und auch dann das Benediktus und Hosanna, dieser Lobpreis, Herr, rette, gib Heil. Und er gibt dann auch das Heil, wenn er das Kreuzesopfer Christi, wenn das Kreuzesopfer Christi auf dem Altar wieder gegenwärtig gesetzt wird. So zeigen uns nur schon diese beiden Gebete, das Gloria und das Sanctus, dass eben das Leben und das Sterben Christi in der Heiligen Messe wieder gegenwärtig wird. Und eben das Hosanna zeigt auch, erinnert uns an den Einzug in die Stadt Jerusalems, eben an den Einzug Christi. Christus kommt dann bald, ja, er kommt dann bald wirklich auf den Altar. Und er kommt dann auch bald, eben in der Karwoche mit dem Palmsonntag, mit dem Einzug Jesu in die Stadt Jerusalems, wird ja auch die große heilige Woche, die Karwoche, eröffnet.
Der Einzug Jesu in Jerusalem kündigt das Kommen des Reiches an, das der Messias-König durch das Pascha seines Todes und seiner Auferstehung herbeiführt. Mit der Feier dieses Einzugs am Palmsonntag eröffnet die Kirche die große heilige Woche, die Karwoche.
Ja, Jesus führt das Reich Gottes, von dem wir jetzt heute auch die ganze Zeit gesprochen haben, durch sein Leiden herbei. Er führt das nicht durch geschickte Planung oder Organisation herbei, sondern eben durch sein Leiden. Und die heilige Woche, diese Karwoche, da hat eigentlich auch unser ganzes Leben darin Platz. Es hat einmal ein kleines Kind in der Pfarrei gegeben, das hat gesagt oder geantwortet, als es gefragt wurde, wo geht ihr dann hin in die Ferien über Ostern? Hat es gesagt, nein, dieses Jahr bleiben wir hier zu Hause, denn dieses Jahr feiern wir Ostern einmal mit Jesus. Etwas, das irgendwie wie selbstverständlich scheint, denn Ostern ohne Jesus gibt es nicht, aber auf die andere Seite vielleicht doch auch gar nicht so selbstverständlich. Denn eben diese heilige Woche, da hat unser ganzes Leben darin Platz. Das betrifft auch unser Leben, eben auch unsere Osterfeier. Und auch die sollen wir ja mit Jesus feiern. Und ihn vergessen wir vielleicht auch ab und zu ein bisschen, wenn wir in der Freude sind, aber auch, wenn wir im Leiden sind, dass er eben auch da ist. Er möchte zwar unsere Freude, aber unsere ewige Freude. Und diese ewige Freude, die gibt es halt eben nur durch das Tor des Leidens. Aber gerade Christus ist eben auch gerade im Leiden da. Er möchte uns an der Hand nehmen und so zur Herrlichkeit, zur Auferstehung führen.
Mit diesen Betrachtungen sind wir auch am Ende dieses großen dritten Artikels, in dem wir seit Wochen nun schon betrachtet haben, dass Jesus Christus empfangen wurde durch den Heiligen Geist und geboren von der Jungfrau Maria. Wir beginnen dann in der nächsten Sendung mit dem Artikel 4 und betrachten dort das Leiden und Sterben. Wenn wir den Satz des Glaubensbekenntnisses sozusagen zerpflücken, Jesus Christus gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Herr Pfarrer Fuchs, Ihnen danke für die heutige Sendung, für die gemeinsamen Betrachtungen zu diesen Punkten des Katechismus. Dürfen wir Sie am Ende noch um den Segen bitten?
Ja, sicher. Wir möchten auch die Mutter Gottes bitten, dass sie uns helfen möge, vielleicht ein bisschen größere Esel zu sein. Das heißt im positivsten Sinne des Wortes, nämlich Menschen, die Christus bringen. Menschen, die geduldig sind, Menschen, die demütig sind, Menschen, die eben nicht sich selber wichtig nehmen, sondern der den sie tragen, nämlich Christus, dass wir so Christusträger sein können, ebenso auch wenigstens ein kleines Eselein für Jesus sein dürfen und dem Menschen so eben auch den Trost, die Freude, die Linderung im Leiden wieder schenken dürfen, dass wir so eben auch immer mehr eintauchen in dieses Geheimnis des Leidens, der Verklärung, der Auferstehung Christi. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte, mache euch demütig und geduldig im Leiden und führe euch zur ewigen Herrlichkeit, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Vielen Dank, Herr Pfarrer Fuchs, und alles Gute Ihnen in die Schweiz.
Bitte, danke Ihnen.
Liebe Zuhörer, Sie können diese Sendung gerne noch auf CD bestellen, wenn Sie sie nochmals hören möchten, unter der 0700 75 25 75 20 sind die Kollegen morgen dann wieder ab 9 Uhr für Sie da. Sie können aber auch unser Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Dazu klicken Sie einfach auf unserer Homepage www.hore.org auf das Thema Podcast und dort finden Sie dann alle Rubriken und unter Katechismus dann die heutige Sendung. Ihnen alles Gute und einen gesegneten Tag. Das wünscht Doris Frei.